einfach, was weiß ich, zum Grill eine selber gemachte Aioli dazu machen, weil du weißt, da ist kein Mist drin. Es macht wirklich Spaß, das zu machen. Ist vom Prinzip ja auch diese Öl-Wasser-Emulsion, nur dass man diesmal als Tensit nicht den Senf hat, sondern man nimmt die Emulgationswirkung vom Ei. Deshalb ist ja dieses Eigelb drin.
Braucht man eigentlich auch gar nicht viel, da reicht so ein Tropfen mit ein bisschen, einem Esslöffel Wasser, also das mit den ganzen Sachen von wegen, dass irgendwie Salmonellen drin sind, könnt ihr erstmal vergessen, weil die Salmonellen...
Außerdem sind wir alle viel zu jung für Salmonellen.
Also das Ei hat natürliches Toxin gegen die Salmonellen, was etwa 10 Tage nach dem Legen aktiv ist. Nach etwa 10 Tagen fängt erst die Gefahr an, dass überhaupt Salmonellen drin sind. Wenn man das mal so ein bisschen nachliest in entsprechenden Büchern, findet man es sehr, sehr, sehr schnell raus, dass das eigentlich alles nur Panikmache ist.
Ja.
Aber das klappt ziemlich
und
gut.
Einfach mal trauen und man fängt auch wieder mit Ei und Wasser an. Und schüttet dann das Öl und das Öl muss Raumtemperatur haben, weil sonst ist es zu fest und löst sich nicht. Und das Öl dann so teelöffelweise dazu, während man halt immer weiter rührt. Man kann sich darüber streiten, ob man lieber mit der Hand rührt oder mit dem Schneebesen oder mit dem Rührgerät. Es geht alles. Die Steigerung davon ist die Sauce Hollandaise. Das geht schief. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also Sauce Hollandaise geht beim ersten Mal definitiv schief.
Auch
es
beim zweiten Mal mit Sicherheit.
Auch beim dritten Mal möglicherweise. Also aber irgendwann klappt es und es gibt wenig Sachen, die leckerer sind zu Spargel als eine selber gemachte Sauce Hollandaise. Da kannst du alles aus dem Bäckle wegschmeißen und vor allem du bist voll der Hengst, weil einfach du sagst,
weil das habe
ich selber gemacht.
Wirklich
und das ist
schwierig.
Tatsächlich eins der schwierigen Sachen, die man machen kann.
Also das ist wirklich so die, da setzt man sich die Krone auf. Also die Hollandaise, wenn sie klappt direkt, das ist schon
ziemlich gut. Also wenn man mal eine Hollandaise gemacht hat, dann braucht man vor den anderen Sachen auch.
Also hier ist das Prinzip, dass wir halt ein Eigelb vorlegen in der Schüssel, in einem Wasserbad, Größenordnung 40 Grad, 45 Grad, 50 Grad.
Ja.
Also auf jeden Fall muss es unter 55 Grad sein, weil dann das Eigelb Konalbumin im Eigelb gerinnt. Und dann flockt es aus und dann gibt man die Butter, wenn möglich ohne Protein, also geklärte Butter, dazu, in langsamem Strahl das Ganze unterrühren und dann gibt es eine wunderbar sämige Soße. Aber wenn man die kann man selber machen, nimmst einen Pfund Butter, machst sie in den Topf rein, lässt langsam schmelzen und siehst, dann kommen irgendwo so weiße Flöckchen. Und dann kannst du zum Beispiel so ein Küchenhandtuch nehmen, also ich mache es meistens durchs Küchenhandtuch, gieße es ab.
Ja.
Und dann hat man geklärte Butter. Also die kriegt man zum Beispiel auch
beim Inder. Wobei frisch geklärte Butter riecht ein bisschen anders als Ghee.
Und also ist halt intensiver
so Geschmack. Also würde ich kein Ghee nehmen, während ich halt...
Also da kläre ich meine Butter halt irgendwie meistens dann irgendwie selber. Ja. Das geht doch relativ schnell. Das ist kein größeres Problem. Genau. Das nächste, was wir uns gedacht haben, war so mal die Bechamelsoße. Ich weiß nicht, weiß jeder, was eine Mehlschwitze ist oder hat das schon mal überhaupt gehört? Was das ist? So vom Prinzip her. Also es geht halt eigentlich darum, dass wir in einem Topf Butter schmilzen lassen. So eine kleine Menge Mehl dazugeben, bis es halt so Bröckchen gibt, die dann ganz langsam unter, ich sag mal, mittlere Hitze im Topf so zerrinnen lassen und dann später dann halt mit Milch auffüllen, dann wäre es eine Bechamelsoße. Gehen wir mal da irgendwie weiter. Also hier ist nochmal kurz geschrieben, Butter im Topf bei mittlerer Hitze schmelzen, bisschen Mehl dazu, ständig rühren. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Wenn ich die Temperatur zu hoch mache, passiert wieder das, was ich vorne beim Fleisch erzählt habe, weil wir haben wieder Fett, wir haben wieder irgendwelche Aminosäuren, also Zucker, haben wir dabei, also das heißt, wenn wir die Temperatur zu hoch machen, passiert so eine Maillard-Reaktion, dann haben wir so eine richtig dunkle Soße, wäre schön für eine dunkle Bratensoße, wollen wir im Normalfall nicht, weil wir ja eine helle Soße haben wollen, also Temperatur nicht zu hoch halten, das Ganze ständig rühren, wenn man dran riecht, merkt man, irgendwann fängt es so an, so ein bisschen karamellartig zu riechen, das ist dann genau der richtige Zeitpunkt, jetzt die Milch dazu und unter ständigem Rühren unter einem langsamen Strahl die Milch dazugeben, dass es keine Klümpchen gibt und dann hat man die perfekte Soße. Was da passiert ist, es setzt sich wiederum Bestandteile von der Stärke, Quellen einerseits in der Milch auf. Die Stärkekörner nehmen bis zum Hundertfachen ihres ursprünglichen Volumens ein. Und zum anderen wird durch die Temperatur mit dem Fett setzen sich einige Bestandteile des Mehls um zu anderen Bestandteilen, die dann halt nicht mehr diesen Mehlgeschmack ausmachen. Deswegen, wenn man zu früh die Milch zugibt, schmeckt die Soße mehlig. Wenn man sie zu spät zugibt, hat man halt so eine dunkelbraune Pampe. Also muss man genau den richtigen Punkt wieder treffen. Wenn man jetzt genauso eine Mehlschwitze hat, kann man statt dem Milch auch was anderes dazugeben. Zum Beispiel, man nehme 500 Gramm Brokkoli, kocht den einfach ein bisschen Natronwasser ab, hat irgendwie so eine grüne, so ein grünes Wasser. Das gebe man jetzt einfach zu dieser Mehlschwitze dazu, rühre das ein bisschen durch und fertig ist die Brokkoli-Cremesuppe. Kann man alternativ auch mit Spargel, mit allen Gemüsen kann man das machen. Das ist das Grundrezept für jede Cremesuppe.
Gibt es das so oft in der Mensa?
weil es einfach super einfach ist. Wenn man einmal verstanden hat, wie so eine weiß, also so eine helle Soße funktioniert oder eine Mehlschwitze, ja, hat man eigentlich den direkten Weg dahin. Kann da draus auch einige, also Soßen aller Art eigentlich bauen. Ja.
So eine absolute Grundsoße. Von der Technik her, die andere Möglichkeit gibt es auch noch. Das nennt sich dann Mehlkloß. Das ist relativ beeindruckend. Und zwar kann man zu einer Soße, die man schon hat, also ihr habt eine flüssige Soße jetzt vom Braten abgegossen oder so, und anstatt dass ich die auf das Mehl mit der Butter draufschütt, mache ich vorher einen Kloß aus Mehl und Butter. Und wenn ich den am Stück rein tue, dann können sich keine Klümpchen bilden, weil es gibt nur einen Klumpen. Und dann löst sich von außen homogen das Zeug ab und zum Schluss hast du, wenn du Pech hast, vielleicht einen einzigen Klumpen in der Soße. Aber das ist nicht so schlimm. Im Gegensatz dazu, es würde ja nicht funktionieren, dass ich einfach die Butter reinschmeiße und Mehl drüber steuere. Also das ist zum Abbinden von Soßen recht interessante Technik.
Man muss dazu sagen, also wenn man beispielsweise eine Soße mit so einem, keine Ahnung, Mondamin-Soßenbinder macht, das ist wieder ein anderer Effekt. Das ist in dem Fall halt nicht über das Mehl, das läuft in dem Fall über die Stärke zum Beispiel aus Mais. Das ist wieder was ganz anderes. Da bilden sich sogenannte Stärkenetzwerke, so eine Art Polymer, so ein polymeres Gel. Und das macht dann die Soße dick. Kann man auch machen, wenn beispielsweise die Bechamelsoße, wenn man am Ende bemerkt, verdammt, ich habe zu wenig Mehl genommen, kann man auch gerne einen hellen Soßenbinder mal dazu werfen. Dieser Geschmack, der sich aus dem Mehl plus der Milch bildet, der ist so charakteristisch, ist einfach super. Und wenn man damit sowas dann benutzt, um zum Beispiel mit der Bolognese, die wir gleich noch vorstellen, eine Lasagne zu machen, ist eine Lasagne in einer halben Stunde gemacht und die schmeckt tausendmal besser als so eine Fertiglasagne irgendwie aus dem Tiefkühlregal. Auch die Bechamelsoße aus so einem viereckigen Päckchen, die kann mit so einer selbstgemachten überhaupt nicht mithalten.
Das ist so wenig Arbeit, mit Bechamelsoße zu machen. Da brauche ich zum Schere suchen in meiner Küche normalerweise länger, als bis ich die Bechamelsoße mache.
Man kann wirklich nur sagen, probiert es echt mal aus. So viel verkehrt machen kann man dabei nicht. Und nur keine Scheu. Einfach ausprobieren, es lohnt sich wirklich. Genau. Dann die Grundsoße der Bolognese. Oder sehe ich, da habe ich was ganz Wichtiges vergessen, nämlich die Möhren. Zucker. Die Möhren und den Zucker habe ich vergessen.
Ja, die Möhren. Das mag aber nicht jeder Möhren. Und ich behaupte, dass wenn du Möhren reintust, das ist keine Bolognese, sondern Pasta Schutta. Also wenn man dann du Nudeln.
Nee. Das ist dann Spaghetti al Ragu. Wenn schon dann richtig klug scheißen. Ragu, ja, verdammt, jetzt der richtige Klugscheiß. Also, relativ einfaches Rezept. Ich meine, jeder isst gerne Spaghetti irgendwie mit einer Soße. Das haben wir ja irgendwie auch gestern Abend auf die Schnelle mal gebaut gehabt. Das ist effektiv in einer Viertelstunde gemacht. Zwiebeln klein schneiden, irgendwie ein, zwei Knoblauchzehen, einen Schuss Olivenöl in den Topf oder in die Pfanne rein. Heiß machen, also wirklich heiß machen, bis das fast anfängt zu rauchen. Die Zwiebeln rein, den Knoblauch noch nicht, dann das Gehackte direkt dazu, nachdem die Zwiebeln so ein bisschen glasig sind, das Gehackte krümelig braten, aber nicht so, dass es trocken wird, dann den Knoblauch dazu, dann die Tomaten dazu und am besten genau an dieser Stelle ein bisschen Zucker dabei. Der Zucker hat in dem Fall den Effekt, dass er aufgrund der heißen Pfanne das Ganze so ein bisschen karamellisiert. Dieser Karamellgeschmack verstärkt den Geschmack von der Bolognese halt wirklich um Dimensionen. Es ist echt unglaublich, wenn man halt quasi zwei Töpfe nebeneinander macht einmal den Zucker dabei und andermal den Zucker eben nicht dabei. Das schmeckt mal ganz, ganz deutlich. Also, das...
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob es mehr der Karamell ist oder einfach die Erwartung, dass man einfach immer, weil man sagt ja immer, diese Geschmacksknospen für die Hauptgeschmacksrichtungen sind ja auf der Zunge lokalisiert, wobei das ist im Moment angeblich wieder out, die Behauptung. Aber einfach, dass man je mehr Sinne man reizt, desto interessanter wirkt ein Gericht. Ich meine, in den ganzen Convenience-Sachen wird es natürlich übertrieben, weil du kriegst kaum Fertiggerichte, wo nicht mindestens Salz, Zucker und Glutamat drin ist. Dann hast du so einen Brummer und man denkt, oh, schmeckt das gut. Dabei schmeckt es einfach nur viel. Und vielleicht muss man da aufpassen, dass man da nicht dadurch, dass das einfach noch viel schmeckt, einfach Nuancen überdeckt, die man sonst mitkriegen würde, wenn es halt... sich diese Hauptgeschmacksrichtungen im Hintergrund halten würden.
Also das fällt auch relativ deutlich auf. Es gab da mehrere Untersuchungen, wo man irgendwelchen Kindern quasi so ein Imitatprodukt gegeben hat, also so ein Fertigprodukt und dann das eigentlich original nach bestem Wissen und Gewissen gekochte Gericht. Ja. Die meisten Kinder wollten irgendwie das Fertiggericht haben, weil sie den Originalgeschmack überhaupt nicht mehr kannten.
Das ist so wie mit den Katzen, die mit irgendwelchen Kräutern aufs Futter angefixt waren.
Ja, also was relativ wichtig ist, also Basilikum sollte auf jeden Fall rein. Was ich ganz gerne mache, ich habe immer so ein paar Gläschen Pesto daheim und schmeiße einfach stattdessen Pesto rein. Und
das darf ruhig das richtig Billige vom Aldi sein mit dem verdrockneten Basilikum, was ich mir nie pur über die Nudeln tun würde.
Aber das ist für die Soße perfekt.
Für die Soße ist es wirklich richtig gut.
Weil ich verpeile das immer, mein Basilikum zu gießen. Deswegen habe ich nur einfach immer ziemlich viel Pesto daheim und schmeiße einfach Pesto rein. Ja, und was ich auch sehr gerne tue, ist ein bisschen Rotwein dazugeben. Gibt auch einen ganz guten Geschmack dazu und eigentlich immer den Rotwein, den ich auch gerne dazu trinke.
Oder Whisky ist auch
lustig. Whisky ist auch gut. Also, klappt eigentlich mit, also, ja, Sherry.
Sherry.
Sherry passt auch sehr gut. Also, da ist...
Was?
Wo ist denn eure
Küche? Naja, also meine... Ja, also ich wohne jetzt in der WG und also ich habe einen Herd mit 4 Platten und eigentlich vergleichsweise viel Platz und so die exotische Hardware muss ich immer in mein Zimmer auslagern. Also das heißt, ich die Silikonbackförmchen, die ich alle 2 Jahre benutze oder so. Also Teddybären Silikonbackform, ich glaube, die toppt noch beim Melonenbällchen
vor. Ja, also
die haben ja.
Also ich meine, ich habe auch 5 Jahre in der WG gewohnt. Das hat meistens irgendwie meine WG-Mitbewohner immer sehr erfreut, wenn ich gekocht habe, weil
also
man findet immer Mitesser.
Also braucht man nicht viel Hardware. Also ich meine, klar, man hat Zutaten rumstehen. Also wir haben jetzt so ein 2,20 Meter Regalbrett, wo irgendwie meine Kochschnapp-Sammlung draufsteht. Und im Gang auch noch ein bisschen was, weil, was weiß ich, ich mache Lebkuchenmus und dafür habe ich einen Haselnusslikör. Das ist mit das Widerlichste, was ich an Alkoholiker aber rumstehen habe. Aber in dieses Lebkuchenmus muss dieser Haselnusslikör rein.
Also den tue ich bei mir beispielsweise die Lebkuchensoße immer rein.
Ja, geht auch.
Lebkuchensoße übers Eis drüber im Winter, top. Also da kann man alles, da gibt es viele Möglichkeiten. Man muss einfach nur ein bisschen Einfallsreichtum walten lassen. Genau. Das letzte Rezept, was immer so bei mir der Retter in der Not ist, wenn ich abends keine Lust mehr habe, irgendwas zu machen, das ist bei mir im Normalfall die Pfannkuchen. Also eine ganz triviale Mischung aus Ei, Mehl, Salz und Milch. So, jetzt kommen wir mal zu den Details, was ich da noch so ein bisschen mache, um das ein bisschen zu optimieren. Ich bin drauf gekommen irgendwann, dass man eigentlich das Eiweiß und das Eigelb erstmal trennen könnte und das Eiweiß erstmal getrennt aufschlägt. In der zweiten Schüssel dann Eigelb mit Mehl, Salz, Milch vorher bereits verrühren. Man kann auch ein bisschen Zucker dazu geben, das machen einige Leute auch ganz gerne. Der Witz ist jetzt folgender, wenn ich, nachdem das Eiweiß halt wirklich steif aufgeschlagen ist, das Ganze unter diese andere Masse hebe, habe ich ja eine relativ stabile Bläschen in diesem Gesamtteig drin. Wenn ich das jetzt in die heiße Pfanne rein tue, passiert folgendes. In den Bläschen ist ja Luft drin, die werden jetzt warm, also werden die Bläschen immer größer und ich erhalte einen besonders luftigen Pfannkuchen. Klappt ziemlich gut, könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Also fand ich viel, viel besser als die klassische Variante oder auch die Variante, die einige propagieren, irgendwie Mineralwasser reinzutun oder gar Backpulver.
Also Backpulver finde ich sehr seltsam. Ich komme aber aus einem frankophilen Haushalt und bei uns sagt man zwar Pfannkuchen, aber es ist nach einem Crepe-Rezept. Und da ist der Trick, ich weiß nicht, wie du das Fett oder die Butter reintust.
Also ich ziehe es ab. Also ich habe halt im Normalfall eine Teflonpfanne dazu,
ja.
Und gehe einfach nur mal einmal kurz drüber.
Ja, nein, also wir machen das so halt ein Stück Butter in der Pfanne und dann die Butter schmelzen und die heiße Butter in den Teig schütten. Und der erste geht dann immer schief, weil du musst dann praktisch die Butter noch aus der Pfanne entfernen, die zu viel ist und den kann man dann immer gleich essen, weil das ist eigentlich der Beste. Und danach waren sie aber wirklich ebenmäßig und waren auch nicht schlecht.
Genau, also man kann jetzt auch aus so einem trivialen Pfannkuchen noch relativ schnell einen Kaiserschmarrn machen. Das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant, weil jeder fährt irgendwie, oder viele gehen halt mal ganz gerne Skifahren und gehen auf die Hütte und bezahlen dann irgendwie einen Arm und ein Bein für irgendeinen Kaiserschmarrn, der eigentlich total einfach ist. Einfach Rosinen nehmen, ein bisschen Amaretto-Apfelsaft oben drauf, eine Viertelstunde einweichen lassen, Teig in die Pfanne rein, so ein paar Rosinen oben drauf legen. Man kann auch gerne ein bisschen Apfelsaft in den Teig reinmachen, statt der Milch, um halt den Geschmack ein bisschen zu intensivieren. Warten, bis der Pfannkuchen oben drüber gerade so fest ist, zerteilen, Puderzucker drauf, da wird der Puderzucker karamellisiert. Und dann das Ganze, wenn es so leicht braun geworden ist, direkt irgendwie in so eine Auflaufform rein, ab in den Backofen, da wird es fertig backt und den nächsten machen. Kostet auch fast nichts, super schnell gemacht, schmeckt oftmals noch besser als auf der Hütte.
Ja.
Genau, ja.
Als jetzt Wahlschwabe habe auch noch ein Rezept, und zwar Spätzle. Spätzle. Man glaubt gar nicht, wie einfach das ist, Spätzle zu machen. Also die Schwaben machen natürlich einen riesen Geschiss drum, weil man muss das richtige Mehl. Und es gibt Spezialspätzle-Mehl aus irgendwo. Und
ja, das hat was mit dem Glutenin-Anteil
ja,
zu tun.
Ja, klar, aber es funktioniert mit jedem anderen Mehl auch. Und ein Nichtschwabe wird auch den Unterschied wahrscheinlich nicht schmecken, sondern erstmal beeindruckt sein, dass du in einem Haushalt, wo außer Eier, Mehl und Salz nichts vorhanden war, du ein komplettes Essen zaubern kannst.
Und die einfach viel, viel besser
schmecken. Es ist wirklich dasselbe. Also es ist jetzt kein Pfannkuchenteig, aber vom Prinzip her ist es wirklich nur, man muss einen vergleichsweise zähen Teig machen. Das heißt, man muss sich mit dem Wasser zurückhalten und dafür ein bisschen mehr rühren. Und dann kriegt man einen Teig, den man so richtig schön lang ziehen kann. Das ist auch wieder eine
Glutenbildung.
Geschichte mit dem Gluten. Und dann muss man nur noch Spätzle formen und da hat dann die Natur wundervolle Sachen ausformen, wie die Spätzlepresse, den Spätzlehobel, den Spätzleschaber. Aber in echt brauche ich nur ein Messer mit einem geraden Rücken und ein Brett.
Genau.
Ich gibt von mir ein tolles Foto mit einem das einzige Messer mit dem geraden Rücken, ein so großes Messer für den Döner war. Wenn ich da vor dem Herd stehe und kein Mensch sieht, was ich da wirklich tue mit dem Riesenmesser über dem Kopf.
Ja, und vom Prinzip her ist das mal einfach von dem Teig, was aufs, also was hilft, ist, wenn man die Bretter vorher in zwei, also man braucht heißes Salzwasser, taucht das Brett kurz ins heiße Salzwasser, das Messer auch, macht ein kleines Teig auf sein Brett und dann einfach mit dem Messer
schaben.
Runterschaben. Also so von vorne nach hinten einfach immer so schrückweise das Zeug ins Wasser schubsen. Es bleibt kurz am Messerklinge hängen, zieht sich runter, fällt ins Wasser. Nach zwei Minuten kann man es mit einem Schaumlöffel rausheben.
Das geht in eurer Sammlung.
Ja. Der Schaumlöffel, ganz wichtig,
ohne Schaumlöffel geht gar nichts. Also, dann denken Schaumlöffel.
Achso, was mir gerade noch einfällt zum Thema Eiweiß. Also, wer besonders gutes Eiweiß aufschlagen will, gebe noch eine Prise Salz hinzu, weil das fördert das Denaturieren der Proteine und stabilisiert irgendwie die Blasen irgendwie beim Bilden. Letztens gelesen in einem Dings.
Funktioniert auch Essig funktioniert, glaube ich, auch.
Essig funktioniert auch. Also,
vom Prinzip her, aber immer nicht zu viel, weil sonst gerinnt es allein durch den Essig. Ist das auch nicht gut?
Zitronensaft geht auch relativ gut.
Das muss man aber nicht machen.
Ja. Da geht einiges. Also, wir sind jetzt natürlich die nächsten Tage auch wieder am Kochen. Also, wir freuen uns natürlich auch immer irgendwie über irgendwelche Küchenhelfer. Wir sind jetzt irgendwie lustigerweise schon irgendwie am Ende. Es ist jetzt irgendwie 18.41 Uhr. Gerade sehe. Also, wir haben natürlich auch.
Werbung machen.
Also, wer natürlich jetzt Lust hat, irgendwie sich da ein bisschen weiterzubilden. Es gibt da einen Haufen echt interessanter Bücher, wenn man wissen will, was da eigentlich so passiert. Also das ist in meiner Meinung nach die drei empfehlenswertesten, um mal so ein bisschen einzusteigen, zu wissen, was irgendwie eigentlich so beim Kochen passiert. Das ist einmal irgendwie das von dem guten Herrn. Das sind
ja eigentlich drei Bücher.
Das sind drei in einem. Kostet irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro für hier so einen Schinken. Liest sich ganz interessant, ist so ein bisschen populärwissenschaftlich. Von einem Professor aus Paris, der sich irgendwie auch in seinem Hobby mit Kochchemie irgendwie befasst. Das zweite Buch hier ist von einem anderen Prof, einem Physikprofessor aus England, Physikdozent, muss man schnell mal lesen, egal. Auf jeden Fall, das liest sich auch sehr interessant. Das ist meiner Meinung nach noch ein bisschen besser als das vom Herrn Benkhardt. Und das letzte hier, wenn man so starten will, für die tägliche Sache, also auch ein relativ preiswertes Buch, Tipps und Tricks aus der Küche.
Ich habe es zum ersten Mal gesehen, total begeistert. Ich muss, obwohl ich Franke bin, für ein Kochbuch Werbung machen, und zwar das Bayerische Kochbuch.
Ja, das ist auch sehr, sehr gut.
Das gibt es jetzt wahrscheinlich in der 52. Auflage, immer noch mit der Frau Landwirtschaftsrätin AD so und so vorne drin.
Ja, schon fast irgendwie mumifiziert.
Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt.
Aber das ist wieder Holle Mandieber mit 23. Generation
irgendwie geführt. Und ich finde das Buch recht lustig gemacht, weil sie halt auch, also es ist staubtrocken, es ist seltsam sortiert. Aber es ist sehr umfangreich, also es stehen sehr viele Sachen drin und für jeden Kapitel ist so ein Theorieteil da vorne drin, also wo dann so total unsinniges Wissen drin steht, was der Unterschied zwischen einem Geist und einem Wasser ist oder so bei Schnäpsen. Aber es ist trotzdem total, also für das, dass es eigentlich so spröde und altbacken herkommt, sehr witzig zu lesen vor allem. Und es ist halt auch so, man kann es dann von der Mama erben, wenn man noch eins findet oder so. Und also ein tolles Buch. Und was ich auch sehr interessant finde zum Anschauen, aber nicht zum Kochen, sind 70 Jahre Kochbücher am besten in Farbe und bunt, weil da ist man einfach dankbar, wie viel sich in der Food-Fotografie getan hat. Also ich glaube, man könnte einen kompletten Vortrag darüber machen, wie viel sich da getan hat, aber allein einfach mal um zu sehen, schön, dass Fotografen in den letzten 30 Jahren dazugelernt haben, muss man ab und zu solche Bücher anschauen.
Also ein Blick ins Kochbuch, also lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, also wenn man an ein paar Stellen irgendwie so mal sieht, was da überhaupt passiert, wird es eigentlich interessant, und wenn man versteht, was da ist, kann man es auch irgendwie optimieren und auch nutzen. Viele, viele Sachen sind eigentlich echt gar nicht so schwierig. Beispielsweise einen Karamellpudding selber machen, kann man auch einfach nur mit Vanillepuddingpulver. Nimmt man einfach wieder einen Topf, macht irgendwie, keine Ahnung, Zucker rein, lässt den karamellisieren. Milch dazu, Pulver dazu, fertig ist der Karamellpudding. Schmeckt 30 Mal besser als der aus der Packung.
Wer mutig ist, kann man gebrannte Mandeln selber machen.
Geht auch sehr gut. Also gerade
Karamell ist wasserlöslich. Du musst einfach nur im Waschbecken stehen lassen, nach einer Stunde ist es raus. Also es ist, solange du nichts aufs Ceran-Kochfeld kriegst. Also das haben wir geschafft. Also gut, das war mit einem gedeckten Apfelkuchen. Aber es ist tatsächlich so, Ceran-Kochfelder kannst du fast alles damit machen. Aber was sie wirklich nicht mögen, ist
Milch.
Zucker drauf ausschütten. Ja, Milch ist ja auch Zucker drin. Aber Zucker auf einem Ceran-Kochfeld ausschütten. Nein, aber die werden mürbe, weil das Glas wird reduziert durch den Zucker. Und du machst die komplette Gitterstruktur kaputt. Das ist wahrscheinlich so wie mit dem Quecksilber und dem Aluminium im Flugzeug, weil beim Flugzeug keine Quecksilber. Das geht einfach durch und es macht die Glasstruktur kaputt. Und dann fällt dir irgendwie so ein Gewürzstreuer aus so hoch runter und du hast einen Riesensprung drin. Und das, mein Vater hat so einen Hals gekriegt.
Also, ich habe aus gutem Grund jetzt auch bei der neuen Wohnung drauf geachtet, dass extra ein Gasherd drin ist. Das war ein Entscheidungskriterium für die neue Wohnung gewesen. Weil wer da wirklich mal mit Gas gekocht hat, man kann es echt empfehlen.
Ja, also weil es halt
deutlich. Der Brenner heißt und nicht das Feld runter.
Ja, ja.
Genau.
Was haltet ihr von der Induktion?
Ist gar nicht echte Sache.
Ich glaube, es ist eine geniale Luxustechnologie, aber.
Es klappt wieder nicht mit allen Töpfen und alles Mögliche. Ich finde es nicht schlecht, aber ich bin nach wie vor ein absoluter Gasfan.
Ja, so einen Herd mit 4 Gasflammen, in der Mitte noch 2 Induktionsflammen und unten einen Elektrobackofen würde ich sofort checken.
Genau, also ich muss sagen, also ich hab jetzt die Kombination, ich habe einen Gasherd
und
einen Backen mit Elektro, weil das geht wesentlich besser von der Temperaturstabilität. Ja. Ich finde das mit diesem Gasofen irgendwie mit Stufe 4 oder sowas ist eine Katastrophe. Ganz schlechte Ergebnisse irgendwie beim Kuchenbacken und so gehabt, also das geht gar nicht.
Ist ja mittlerweile auch nicht richtiger Temperatur.
Ja gut, wenn man in Arm und Bein bezahlt. Naja, genau, also wir sind irgendwie für Fragen und alles Mögliche irgendwie offen. Also wir sind auch gleich wieder in der Küche. Ja. Heute Abend gibt es Couscous mit einer indischen Gemüsesoße, haben wir uns mal gedacht, also präferenziell für
und
die Vegetarier.
Noch ein Schwein.
Es gibt ein Spanferkel für die Nicht-Vegetarier. Ich weiß nicht, 30 Slots heute Abend, was machen wir?
Machen wir 30
Slots. Also sollte eigentlich lang. Also falls irgendjemand Lust hat, irgendwie ein bisschen zu schnibbeln, so, es gibt da irgendwie ein paar Zucchini und alles Mögliche. Sagen noch ein bisschen was dazu, was wir da überhaupt tun. Also ja. Jo. Wer Lust hat, kann sich irgendwie nachher irgendwie mal in der Küche melden. So, wir werden jetzt mal so, ich denke, um 7 anfangen, dass wir so um 8:30 essen können.
Und gelistet?
Tja, das müssen wir uns noch ausdenken.
Wir sollten sie irgendwie so auf den Baum hochhängen, sodass nur die Guten drankommen.
Ja, aber mal.
Lassen.
Das ist eigentlich eine echt gute Idee, aber ich habe jetzt. Ja, warte mal, wie viele Leute sind denn hier? 2, 4, 6, 7. Das könnte fast sogar funktionieren, ich habe auch kein Blatt Papier, leider verloren.
Du hast eine Note, Leute, die
ja gut, dann machen wir das jetzt einfach mal so, wir machen hier vorne einfach mal so eine Liste. Ja komm, ihr kriegt ja wenigstens eine Belohnung, dass ihr hier gewesen seid. Okay, aber wir müssen ein paar für die, also kann man aber maximal nur irgendwie 20 oder 22 machen, weil wir ein paar Vegetarier da echt noch dabei haben, so echte Vegetarier. Genau, ja.
Ich verzichte auf Vegetarier. Ich glaube, ich probiere nur.
Ja, ich will auch, ja, Schweine. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Fragen jederzeit im Küchenzelt oder wenn ihr mich sonst irgendwo wach und nüchtern erwischt.
Genau, also falls ihr irgendwie Fragen habt, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war ein bisschen interessant, ja. Alles klar.
Danke. Das war also der Vortrag Rock im Wok von Tox und Blackwing, den wir am Freitagabend hier auf der ICMP aufgenommen haben, von der wir live senden. Das Programm der ICMP findet man im Internet unter www.icmp4.de. icmp4.de. Und jetzt weiter mit ein wenig Musik. Upon me,
my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in.
Not a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take.
I felt this way before, so insecure.
Weil Risk-Taker ein Opfer suchte, hört ihr jetzt ein Interview mit mir.
Einen wunderschönen guten Abend. Mit wem spreche ich gerade?
Mit Janne.
Hallo Janne, das freut mich, dich hier zu treffen. Was machst du denn hier?
Ich bin hier.
Okay, das ist eine definitiv philosophische Aussage. Du bist hier, weil ich dich sehe. Das stimme ich zu. Okay, eine andere Frage. Was hat dich bewogen, hierher zu kommen?
Andere Leute mal kennenzulernen, die auch intensiver mit Computern zu tun haben als ich. Und ja, mal gucken, was so Rest der Welt macht.
Okay, das hörte sich schon mal so an, als wärst du vorher oft noch keine CCC-affinen Veranstaltungen gewesen.
Nein, überhaupt nicht. Gar keine.
Ah, das klingt doch schon mal cool. Und wie hast du von der ICMP erfahren?
Ich wurde darauf angesprochen, ob ich nicht auch kommen wollte.
Ah, okay. Das heißt, du hast hier irgendeinen Bekannten, der dich quasi angequatscht hat. Hey, schau doch mal vorbei, das hier ist ganz witzig. Das würde auf dich passen. Ja, super. Hast du denn auch auf der Homepage schon mal geguckt, was hier für andere schrägen Geschichten laufen? Jetzt außer, dass sie hier zusammensitzen und Club Mate trinken?
Ja, es soll Vorträge geben. Allerdings ist mein Gedächtnis nicht so weit entwickelt, dass es sich das merken könnte.
Also hast du auch von diesen Vorträgen noch wirklich keinen gefunden, der, wo du jetzt sagen würdest, den muss ich unbedingt, also das ist, ne?
Es hieß ja bisher auch immer, ja, es ist erstmal vorläufig und dann habe ich jetzt seit gestern Abend doch, glaube ich, gar nicht mehr geguckt, weil ich nur noch mit Packen beschäftigt war.
Ja, und ich habe dann irgendwie noch mit den Veranstaltern gesprochen und allem Anschein nach scheinen da auch irgendwelche eigenartige Aufgaben geplant gewesen zu sein. Das heißt, die Jungs scheinen da irgendwas Chaos-Rally-technisches zu organisieren, wo dann mehrere Teams gemeinsam sich mit irgendwas zu beschäftigen. Würdest du denn bei so etwas mitmachen, wenn sich ein Team findet?
Auf jeden Fall. Ich denke, das wird lustig. Das wird wahrscheinlich so ähnlich wie die Sachen, die mein Bruder aus dem Feuerwehrzeltlager beschreibt.
Gut, das kann ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, weil das Feuerwehrzeltlager ist mir nicht geläufig, aber ich denke, da wird sich irgendwas finden. Ja, dann würde ich sagen, Jana, viel Spaß noch und ich gehe mal weiter rum und schau mal, wer sich sonst noch interviewen lässt.
Radio Darmstadt. Radar.
Ihr hört C-Radar live von der ICMP4 in Münchsteinach bei Neustadt an der Aisch. www.icmp4.de auf Radio Darmstadt. Thank you.
ICMP 4, back to Blümchenwiese. Ihr hört Serra live von der ICMW 4 in Mönchsteinach bei Neustadt in der Aisch. Ihr hört jetzt den Vortrag über das Überwachungswiki.de. Viel Spaß!
Ja, hallo erstmal. Wir beiden, wir sind, also ich bin Philipp.
Stefan.
Vom Chaos-Treff Münster-Osnabrück, also dem CMOS. Und wir haben ein Projekt gestartet, das nennt sich Überwachungswiki.de. Und das wollen wir jetzt gerade im Rahmen unseres Vortrages vorstellen.
Ja, wir haben, kurze Übersicht, was wir vorbereitet haben, halt eine kurze Einführung, wer wir sind, woher wir kommen, wie sich der CMOS zusammensetzt. Dann die Zielsetzung des Wikis, was wir mit dem Projekt überhaupt vorhaben. Danach dann halt der momentane Stand, was wir schon drin haben, was wir, wir für Kameras zum Beispiel schon eingetragen haben, solche Sachen. Ja, und dann Richtung Schluss geht es dann weiter, was noch zu tun ist und was wir für die Zukunft dann weiter planen, wie das aussehen soll und halt auch noch ein kurzer Praxisteil.
Wir sind jetzt nur ein paar Zuhörer, das heißt, wenn ihr irgendwo Fragen oder so habt, dazwischen einfach mal dazwischen kloppen. Wir können auch abweichen von unserer Vorlage oder sonst noch was, das wäre alles kein Problem. Vielleicht kurz zum CMOS selber. Ja, wir sind im Chaos West verbunden noch, obwohl wir im nördlichen Teil von NRW sind. Wir treffen uns alle 2 Wochen abwechselnd in Münster-Osnabrück. Also in Münster und in Osnabrück, das heißt, wir haben also praktisch 2 Heime oder wie auch immer. Die aktuellen Trefftermine und wo wir uns dann jeweils treffen, findet ihr auf cmos.name. Also wenn mal jemand in der Ecke ist, in Osnabrück haben wir einen der günstigsten Mathe-Händler, jenseits von Süddeutschland.
Gut, das ganze Projekt fing damit an, dass Philipp damals die Domain-Überwachungswiki.de reserviert hatte. Einfach nur als Jux, und da war auch dann noch nichts Großartiges geplant. Die Domain lag dann ja, 2 Jahre oder so still, passierte nichts drauf, lag einfach im Leeren. Und dann irgendwann haben wir gedacht, ja, wir müssen jetzt was dazu machen, und dann sind wir mit unserem Projekt gestartet. Das Ganze fing halt damit an, dass wir als erstes ein MediaWiki aufgesetzt haben und uns da zum Google-Plugin gebastelt haben. Zielsetzung war halt einfach, dass wir Kameras kartografieren können und die in einer Karte eintragen können. Ja, und dafür haben wir halt das MediaWiki genommen mit dem Google-Plugin erstmal.
Google Earth, genau. Und ja, das Ziel war, wir wollten Überwachungskameras, die den öffentlichen Raum überwachen, kartografieren, also ein Verzeichnis mehr oder weniger erstellen. Das hatte auf der einen Seite, sollte es den Besucher deutlich machen, also den unbedarften Besucher, der sich da noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wie überwacht eigentlich unsere Ballungszentren bzw. mittlerweile auch alle Nebenstraßen überhaupt sind. Es sollte aber auf der anderen Seite für Leute, die sich damit auch weiter auseinandersetzen, auch möglich sein, das Vorgehen gegen einzelne Kameras zu erleichtern. Also zum Beispiel, wenn ich große Projekte sehe, wie die Mensa am Ring in Münster oder so, die rund um Kamera überwacht sind, da gibt es ja meistens die Auffassung, dass man sagt, ja, ich brauche da nicht gegen vorgehen, das macht sich ja schon jemand. Beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn zwei getrennte Gruppen dagegen vorgehen wollen, wissen sie unter Umständen nichts voneinander. Wobei es eigentlich viel effektiver ist, wenn man seine Kräfte bündelt und dann gemeinsam zur Landesdatenschutzbeauftragten in NRW beziehungsweise zu den Betreibern der Studentenwerke geht. Und das wollen wir mit unserem Überwachungswiki ja verstärken und koordinieren.
Gut. Ja, wie vorhin schon gesagt, als Basis haben wir MediaWiki genutzt, damit halt jeder mitarbeiten kann, braucht noch nicht mal ein Login oder sowas. Am Anfang, wir sind damit mit dem ganzen Projekt in Münster gestartet. Da war es halt wichtig, dass wir eine Karte von Münster haben und dann spontan sagen können, hier tragen wir jetzt unsere Kameras ein. Deswegen hatten wir uns für Google Maps damals noch entschieden. Wir haben das von vornherein so ausgelegt, dass die ganzen Daten nachher auch noch exportierbar sind. Deswegen haben wir das Ganze in eine MySQL-Datenbank geschrieben. Und das hat jetzt natürlich den Vorteil, dass die reinen Rohdaten da drin liegen und wir auch immer wieder einen Export machen können und auch auf andere Sachen wie OpenStreetMap oder anderen Kartenbetreiber umsteigen können. OpenStreetMap ist sogar angestrebt, aber damals, als wir damit angefangen sind, war Münster noch gar nicht kartografiert und deswegen war das für uns eher uninteressant.
Ja, außer
kann man sich so machen wie bei Wikipedia, wo man halt gleich so eine ganze, also man hat ja nur die Geokoordinaten und das geht ja mit jeder Karte. Da kann man einfach aus so einer ganzen Liste auswählen, das ist meine Lieblingskarte, die will ich jetzt nutzen, dann kann man auch mal gucken, wie sieht es bei OpenStreetMap aus, wie sieht es bei Yahoo aus und so. Ja. Das ist ja manchmal ganz sinnvoll. Und außerdem gibt es ja da auch wieder, und das ist ja, glaube ich, direkt auch MediaWiki-Anwendung, diese MediaWiki-Karten, diese Mini-Karten, das ist ja auch nützlich.
Also wir hatten jetzt damals Google Maps bewusst erstmal so eingesetzt, weil es gab das fertige MediaWiki-Plugin schon mehr oder weniger. Das brauchte man nur einbinden und fertig war die Kiste. Zusätzlich kam dann noch das mit der Karte. OpenStreetMap war links noch nicht so weit. Wir reden, also es war jetzt vor 1 bis 1,5 Jahren, wo wir damit erstmals angefangen haben. Und da war halt OpenStreetMap gerade auch in Münster noch nicht so weit. Die hatten auch noch kein fertiges MediaWiki, was man einfach so rein hätte werfen können. Und deswegen haben wir uns diesen Weg gedacht. Das mit der MySQL-Datenbank hat auch noch den Vorteil, das heißt, wenn du irgendwo auf einer Unterseite eine Kamera anlegst, erscheint sie automatisch auch auf der Karte auf der Hauptseite. Das schauen wir uns gleich aber noch näher an. Also das waren so die Hauptargumente, warum wir gesagt haben, erstmal Google Maps, aber Kameras halt in die extra Datenbank, weil dann kann man später austauschen. Wenn man jetzt später auf die Idee kommt und sagt, hey, wir hätten gern 2 verschiedene Karten, weil in der einen Osnabrück zum Beispiel, da ist OpenStreetMap sehr detailliert durch eine Kartenspende, und also in einigen Stellen sogar detaillierter als Google Maps, dann kann man halt sagen, ja gut, für Münster nimmt man halt Google Maps für. Aber das sind alles Sachen, die wir erstmal noch nicht direkt so angehen, weil das sind Feinheiten, die kommen später. Wir wollen erstmal grundsätzlich vorankommen. Der momentane Stand, ja, die ersten Kameras sind eingepflegt, momentan halt mit dem Google Maps Plugin. Wir sind auch stark daran, wir versuchen den Bereich Hilfe direkt auch jetzt gerade schon mit zu forcieren, weil bei MediaWiki wissen wir alle, wir haben das Problem, dass Leute die Seiten unterschiedlich aufbauen. Es ist halt, man hat dieses Fensterchen, man kann es einfach so aufsetzen und deswegen bauen wir gerade den Bereich Hilfe auf, wo gesagt werden, wenn ich eine Kamera kartografieren will, wie mache ich das, welche Daten sind wirklich zwingend notwendig. Wir sind dabei zum Beispiel Templates zu schreiben, an. Man kennt das bei Wikipedia, wenn man sich einen Ortsartikel ansieht, auf der rechten Seite wären sowas wie Einwohnerzahl und letzten Wahlergebnisse und so alle in so einer kleinen Tabelle reingesetzt. Die ist standardisiert, da versuchen wir also auch Templates für unsere Kameras aufzubauen. Und natürlich die Adressen der Landesbeauftragten für den Datenschutz, so rum heißt es, die versuchen wir natürlich auch zu sammeln, dass man, ja, es gibt zum Beispiel das Bundesland Schleswig-Holstein. Wenn man da nach dem LFD sucht, dann findet man sich plötzlich auf so einer halb privaten Seite datenschutzzentrum.de wieder. Das, jetzt als Aktiver weiß man das, dass das der richtige Ansprechpartner ist, aber als Privater lässt man sich da unter Umständen täuschen, dass man sagt, hoch, bei welcher Firma bin ich denn jetzt gelandet? Und ja, auch um die Möglichkeit zu geben, dass man sehr leicht weiterklicken kann und um den nicht so Aktiven dann halt auch die Möglichkeit, also das, dem die Möglichkeit zu nehmen, zu sagen, es ist alles so schwer, es ist alles so kompliziert.
Da haben wir schon, keine Ahnung, einen Großteil der Datenschutzbeauftragten schon eingepflegt, 10 Stück oder so. Aber das ist eine wahnsinnige Arbeit, weil die, wie gesagt, alle total unterschiedlich verlinkt sind. Die stehen auf unterschiedlichen Seiten, die Kontakte sind teilweise aufgesplittet, dann gibt es wieder separate Ansprechpartner für den Bereich Videos und so. Deswegen, es kam sogar ziemlich schnell am Anfang raus, dass es da einfach total unübersichtlich ist, dass es da keine Übersicht gibt. Wer ist Ansprechpartner für was? Deswegen haben wir das sofort mal mit aufgenommen.
Unsere To-Do-List ist natürlich relativ lang, weil wir sind noch am Anfang der Entwicklung. Wir brauchen zum Beispiel dringend ein Logo. Das haben wir jetzt extra als ersten Punkt gesetzt. Also wenn jemand von euch designtechnisch aktiv ist, wir brauchen ein Logo für oben links fürs Media-Wiki. Also wer da eine Idee hat oder so, wir wollten jetzt nicht einfach irgendwie, es gibt ja diese freien Logo-Datenbanken oder so, da gibt es auch einige Kameras, aber jetzt einfach so eins da zu nehmen und Überwachungswiki drunter zu schreiben, ist jetzt nicht gerade das, was wir uns drunter vorstellen. Wir wollen in die Karten, das sehen wir gleich noch, zum Beispiel auch die Blickrichtung der Kameras einnehmen. Das ist ein Feature, was halt höhere Priorität hat, weil es gibt zum Beispiel 360-Grad-Kameras, die machen natürlich sehr viel weg. Es gibt auch, aber auf der anderen Seite auch nur Kameras, die zum Beispiel wirklich direkt auf einen Nebeneingang gerichtet sind, rein zur Absicherung. Die Kameras sind jetzt zwar auch tragisch, aber nicht allzu schlimm. Also zumindest nicht so schlimm wie Kameras, die alle umwachend sind, weil sie sind halt für einen konkreten Zweck, sie sind für einen Nebeneingang, da wurde vielleicht schon mal eingebrochen oder sonst was. Aber wenn man über die Straße geht, kann diese Kamera einen nicht erwischen. Den Bereich Hilfe wollen wir noch erweitern. Der muss ja, sehr detailliert sein. Dann gibt es noch ein paar Features, die wir wirklich ganz gerne hätten, weil, ja, weil sie einfach sehr praktisch sind. Zum Beispiel, viele Fotografen, die momentan rumgehen, nutzen die Möglichkeit, dass ihre Bilder direkt mit Geotext versehen werden in den EXIF-Informationen. Das heißt, es gibt schon Kameras, die GPS selber haben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit einem GPS-Logger nachträglich die Bilder automatisch mappt. Das ist, wenn man 200 Bilder gemacht hat, dauert das Ganze 10 Sekunden, wenn man das einmal gemacht hat. Und dann hat man praktisch in den Bildern selber die Information, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Wenn wir es jetzt schaffen, dass wenn jemand Bilder hochlädt und diese Bilder enthalten diese Geotext, wenn also automatisch dann noch einen Kartenvorschlag gemacht wird, die Kamera sitzt hier, stimmt das so, wäre das natürlich super bequem für die Leute, als wenn die Leute halt dieses kleine süße Fensterchen haben und erst die Adresse nochmal nachsuchen müssen. Dazu müssen sich die Adresse vorher natürlich auch gemerkt haben und dann in der Karte das zurechtsuchen. Das wird dann ab der dritten Kamera, die man einpflegen will, ziemlich kompliziert. Wir möchten relativ offen sein, das heißt, die Kameras möchten wir zum Beispiel im GPX-Format, das ist das Global Positioning Exchange-Format, auch importieren und exportieren. Das heißt, wer einen Haufen Kameras hat, 20, 30 Stück, der kann dann einfach eine GPX-Datei reinwerfen, beziehungsweise auf der anderen Seite, wer eine Liste der Kameras seiner Stadt haben möchte, soll die dann auch später mal per GPX rausbekommen. Das Geo-Plugin möchten wir gerne austauschen, das haben wir eben schon erwähnt, gegen OpenStreetMap oder gegen vielleicht sogar auswählbar. Und wir brauchen noch sehr, sehr, sehr viel mehr Kameras. Momentan haben wir nur eine Handvoll Testkameras, die so ein bisschen zeigen, wie man sowas anlegen könnte oder so.
Sind aber echte Kameras.
Genau, sind echte Kameras. Also sie sind halt nur beispielhaft drin.
Ja, das ist das, was wir halt planen. Das ist jetzt nicht unbedingt Sachen, die wir kurzfristig planen, sondern teilweise sogar über mehrere Jahre hinweg, je nachdem, wie wichtig uns die Punkte nachher erscheinen. Ein Punkt war zum Beispiel, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Umstieg auf OpenStreetMap. Da müssen wir natürlich gucken, wie weit das passt, wie weit wir mit den Plugins klarkommen und so weiter. Dann eine ganz wichtige Sache soll sein, nachher die Suche nach den Kameras. Ich möchte zum Beispiel als Benutzer, wenn ich auf die Seite gehe, bestimmt wissen, in dem und dem Bereich, wo befinden sich Kameras oder sowas, dass ich eine Eingrenzung mache, den Punkt im Umkreis von zwei Kilometer möchte ich alle Kameras sehen. Solche Sachen zum Beispiel. Ja, über weite Sicht natürlich, dass die wichtigsten Ballungszentren erfasst sind, dass die annähernd komplett abgedeckt sind, dass da schon die ganzen Kameras drin steht. Ja, und natürlich der Export in gängige Formate, zum Beispiel TomTom POI oder halt GPX.
Bei TomTom POI gibt es ja die Möglichkeit, wenn ich die Radarfallen der Umgebung alle als POI reingeladen